Herzlich willkommen bei den SAP-Sommeliers, dem Podcast für alle, die SAP nicht nur verstehen, sondern die Zukunft gestalten wollen. Präsentiert von Ankerkopf, dem Karrierenetzwerk für SAP-Profis, die mehr suchen als nur den nächsten Job, und Supply Chain Consulting, Oliver Nübel.
Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der SAP-Sommeliers. So langsam haben wir unsere 100 Folgen, Jubiläumsfolge verarbeitet, glaube ich. Hat viel Spaß gemacht, mit Ann-Kathrin zu sprechen. Und ja, es geht einfach weiter im Text mit einem Thema, was mich gerade persönlich sehr interessiert, weil es mich auch sehr befasst. Und genau, ich hatte da vor ein paar Wochen einmal einen Aufruf zugemacht, dass ich einen Gast suche, der mal ein bisschen was zum Thema Vertrieb erzählt. Und ich habe einige einige Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, so, sie hätten da Interesse, mal drüber zu sprechen. Und am Ende sind wir unter anderem mit dir, Manfred, im Gespräch gewesen. Aber wir haben auch ein, zwei weitere, die wir noch da kommen. Wir haben auch eine kleine Miniserie haben wir rausgemacht, weil das Thema, glaube ich, einiges hergibt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge heute. Bevor es losgeht, Manfred, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, danke. Danke, Matt, dass ich der Erste, der Serie da bin. Und ich glaube, wie man es jetzt schon schwer gehört hat, ich komme aus Österreich, aus Wien. Miteinander was ein bisschen Bezug zu unserem Wein sein. Und ja, mein Name ist Manfred Scheiner. Ich bin seit 13 Jahren im SAP-Ökosystem tätig. Ich habe verschiedenste Stufen durch. Ich war Entwickler, sogar mal nur iOS-Entwickler, dann SAP-Entwickler, dann Instandhaltungsberater. Ja, dann habe ich mich irgendwie umorientieren wollen und mir das Vertriebliche, der Pre-Sales-Sales-Aspekt, die Architekturkomponente ihm schon sehr viel Spaß gemacht, sehr viel gegeben, und so bin ich vor 1,5 Jahren in die Rolle der Vertriebsleitung für Cloud ERP bei einem Mittelstandsberater. Also wir sind ein Wiener Mittelstandsberatungshaus, SAP Consulting Team, 70 Mitarbeiter beratend tätig. Genau. Das ist mein täglich Brot.
Damit bist du unser dritter österreichischer Gast, glaube ich. Wir hatten den Martin Koch da gehabt, den Christian Rauch und weiß gar nicht, wen wir noch hatten. Hatten wir noch einen Österreicher, Oliver? Ich weiß gar nicht.
Ja, ich glaube schon. Ich erinnere mich aber tatsächlich gerade nicht an den Namen, nur noch an den Wein. War das nicht der Bio-Wein, der naturtrübe Bio-Wein?
Das ist
der ersten Folgen. Das müssen wir nochmal nachgucken.
Der war herausfordernd.
Aber der Martin hat dafür sich den besten Champagner mitgebracht. Also, absolut. Die Sendung nicht sprengen, genau. Aber ich kenne ihn schon sehr lange. Also, da waren wir auch nur Technologen und
Absolut. Zusammenarbeit. Super. Und du hast sozusagen auch mit Martin eine Gemeinsamkeit. Auch Martin hat gesagt, er trinkt nicht das Gesöff, was wir ihm einschenken, sondern er trinkt seinen eigenen Wein.
Das ist eure Interpretation. Meine wäre natürlich, dass man als guter Gastgeber als Österreichischer, also nicht Gastgeber, als guter Gast als Österreicher, ein gutes Gastgeschenk mitbringt und dementsprechend.
Und das hast du auch getan tatsächlich. Ja, du hast uns ja auch auf ein Glas Wein eingeladen. Du kannst ja gleich nochmal was zu der Geschichte. Ich habe sie gerade vor mir. Rotes Haus Ried, ne, ist richtig? Ja. Und ja, aber am besten erzählst du etwas dazu, bevor ich ja irgendwie Unsinn erzähle.
Genau, also für alle Zuhörerinnen, die irgendwann einmal den Sprung nach Wien schaffen oder sich da interessieren. Es ist aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk vom Nussberg ein Traditionsweingut, das Rote Haus. Die gibt schon ewig und sind eine der besten Lagen in Wien. Wien ist, mag man vielleicht nicht glauben, eine der wenigen Hauptstädte weltweit mit einem nicht unerheblichen Weinbauanteil der Fläche. Und da gibt es eine spezielle Sorte, die Rebsorte Wiener gemischter Satz. Und die gibt es so auch nur im Wiener Raum. Und da haben wir gedacht, was erzählt mehr, wenn man schon kein Bild vor sich haben kann beim Zuhören vom Podcast, als wenn man sich so ein bisschen vorstellt, den Wiener Heurigen Buschenschank, einen speziellen Wein, den es noch da gibt. Wenn man sich das noch kaufen möchte, spricht da mehr?
Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ich probiere nochmal einen Schluck davon. Es ist wirklich ein Genuss. Da du ja aber auch mit mit Getränken handelst, Manfred, du mitgebracht hast. Was muss man denn dazu wissen zu dem Wein ansonsten, außer dass er hervorragend schmeckt?
Zudem, ja, ich glaube immer für alle, es heißt zwar Rotes Haus, es ist der Winzer, aber es ist ein Weißwein, also der gemischte Satz ist prinzipiell ein Weißwein, ein sehr süffiger Weißwein, ist generell jetzt nicht ein klassischer Spritzwein oder sonst irgendwas, sondern schon was man sehr gut so als Achterl trinken kann. Mhm. Und gibt's von, wir haben sie jetzt in der, sagen wir, ein bisschen edleren Variante mit doch weit über 90 Falstaff-Punkten vor uns, gibt's aber ja auch in sehr, ich glaube mittlerweile um 9 Euro oder eben sowas, gibt's da auch ganz normale Wiener gemischter Satz und ich glaube sogar in Deutschland oder in der Schweiz in die Winotheken. Also gerne mal ausprobieren. Gemischter Satz schmeckt übersinnlich.
Vielen Dank dafür. Müssen wir ja jetzt nur noch mal schnell nach Wien und gucken, ob das dort noch besser schmeckt als remote. Meistens ist es ja so, wenn man in der Region schon vorstellbar ist. Vielleicht müssen wir da mal einen kleinen Ausflug machen.
Es ist so, ich war leider das letzte Mal, dass ich in Wien war, da war ich, glaube ich, 8 oder 10 Jahre alt, irgendwie so in dem Dreh. Also es ist unfassbar lange her. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder dahin. Umso spannender, dass da so viel Wein angebaut wird. Aber ich wundere mich, sagt man über Wien nicht auch, dass da immer irgendwie schlechtes Wetter ist? Hat es denn genug Sonne für
Wind
ist viel.
Und
Wind,
okay. Das kann ich leider auch nicht absprechen. Also ich wohne zwar noch dazu in einer windigen Gegend von Wien, aber mit dem legt man da. Vorteil ist, wenn man woanders hinkommt, ist es dafür immer wenig Wind und schönes Wetter. Also. Aber dafür, ja, es ist, also Sonne und so weiter könnte ich mich nicht beklagen, dass wir zu wenig haben. Das funktioniert gut.
Ja, sehr gut. Jetzt fällt mir gerade nochmal ein, bei Wien der Stichpunkt, Daniel Moebius und Kenan, waren die nicht bei uns im Podcast auch drin? Oder haben wir nie im Podcast gehabt, glaube ich, ne? Die von Nexi 5. Die sind ja auch die Wiener.
Die kommen aus Wien.
Ich meine, ich weiß es nicht. Jetzt offenbaren sich hier die Lücken im Wissen. Bevor es peinlich wird, lass uns zum Thema kommen.
Vielleicht können wir da mehr glänzen.
als mit unserer Erinnerung heute. Wir sprechen über das Thema Vertrieb. Und irgendwie war letztes Jahr auch irgendwie speziell bei dem einen oder anderen, hatte ich so den Eindruck, wenn man so reingehört hat. Und wir werden gleich nochmal drüber sprechen, ob das so strukturell ist oder auch nicht. Wenn du mal so auf die letzten so 1-2 Jahre zurückschaust, hat sich denn da deiner Meinung nach im Vertrieb irgendwas verändert?
Ja, für mich schon, weil ich habe frisch begonnen, aber generell, also auch jetzt bin ich schon lang genug dabei. Ja, also grundlegend muss man sagen, ist die disruptivste Veränderung im Produktvertrieb. Ja, also wenn ich SAP-Partner bin, dann verkaufe ich ja nicht nur meine eigene Dienstleistung, sondern meist auch oft Produkte von SAP. Und da merkt man schon den strategischen Switch von SAP von On-Premise zur Cloud, der natürlich nicht nur für SAP ist, sondern den verlangt die Wirtschaft, den verlangt der Markt. Aber führt natürlich auch dazu, dass wir komplett andere Rollen, neue Rollen oder veränderte Rollenbilder im Vertrieb haben. Ja. Und auch im Dienstleistungsverkauf, muss ich sagen, ist es so anders geworden, dass es nicht mehr diese klassische 3-Tage-Woche, wo ich einen Mitarbeiter habe, der 3 Tage die Woche bei einem Kunden von mir sitzt, sondern es ist ganz klar viel mehr wieder Projektvorgehen mit einem gewissen Umfang, klar definierten Scope. Das wird abgearbeitet und dann verkaufe ich das nächste Projekt. Also sehr viel Projektführung wieder, die dann entsteht. Das führt schon eigentlich zu einem, hört sich jetzt zu leicht an, ich glaube, es waren 40 Sekunden oder was, aber kann dann zu mehreren Monaten bis Jahren Transformation führen.
Ja. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es wird natürlich, also da kommt wahrscheinlich, spielt da rein, wenn du sagst, so die Leute sind nicht mehr irgendwie 3-4 Tage beim Kunden und dann wieder im Büro oder was auch immer. Es hat wahrscheinlich, spielen auch so ganz große Trends rein, von wegen auch, dass halt mehr Remote dabei Arbeit einfach statt ist, dass du halt mehrere Kunden irgendwie parallel haben kannst. Klar, das hat auch einen Einfluss auf den Sales-Prozess am Ende. Nun hat man aber trotzdem so, wenn man mal, also öffentlich sagt das immer nie jemand, das ist mir auch klar, aber wenn man mal also in Zweiergesprächen ist, dann hat der eine oder andere doch auch gesagt, dass sie jetzt im letzten Jahr der ein oder andere Kollege nicht in der Vollauslastung hatten, muss man positiv sagen. Oder anders gesagt, einige hatten echt ein Thema, nicht in der Delivery, sondern im Gegenteil, eher in der Auslastung. Hast du jetzt auch unabhängig von eurem Unternehmen das ähnlich wahrgenommen, auch von anderen? Oder?
Ja, ich habe es schon wahrgenommen und auch die Problematik gesehen, dass es je nach Bereich, je nach Prozess oft war. Also ich sage es ganz pointiert und vielleicht kriege ich dafür die eine oder andere Zuschrift, ob gut oder böse, ist egal. Wenn ich jetzt eine Business Technology Beraterin, Berater auf der Bank sitzen habe, dann mache ich was falsch. Also die Nachfrage ist derart hoch am Markt. Ja. Nicht speziell jetzt nur wegen AI, sondern weil es einfach Integrationen, Automatisierungen, all das anbietet, was man jetzt braucht, um effizienter zu sein, das wäre mir jetzt nicht untergekommen. Aber dass ich Probleme habe in gewisse Supply Chain Bereiche, Finance Bereiche, es ist einfach eine geringe Investmentbereitschaft vorhanden. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern ich habe mich auch ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet und da gibt es von der Wirtschaftskammer Österreich, EY, verschiedenste Berichte, wo das auch so festgehalten ist, dass man 24 und 25 in den beiden Jahrgängen eine ähnlich niedrige Investmentbereitschaft hatten als 2008. Das muss man sich vorstellen, was 2008 war. Und dementsprechend glaube ich, dass das, ja, die Unternehmen da einfach viel vorsichtiger sind aufgrund von ausufernden Gesichtspunkten, ne? Also das mögen Kriege sein, das mögen wirtschaftliche Probleme sein, was auch immer, ja. Aber es sind sehr viele Faktoren, die dazu beitragen, glaube ich, dass Unternehmen vorsichtig sind und eine Optimierung oder das Umsetzen eines Potenzials kann man halt leicht auf die lange Bank schieben, ne? Aber wie wir wissen im SAP-Bereich, wir haben die Deadline 2027, 2030. Ich glaube, auch das trägt bei, ja, also bis dorthin ist das ECC-System noch in Wartung. Und wieso sollte ich jetzt was investieren, wenn ich sowieso ein neues System bekomme? Dann lasse ich es halt noch ein bisschen auslaufen und investiere dann gleich in das neue System, wenn ich es denn mache. Ich glaube, das sind die zwei Effekte, die in unserem Bereich sehr stark reinspielen. Investmentscheu und End of Life, der aber erst kommt in einiger Zeit.
Wobei man ja auch von der reinen Transformationsbegleitung, also Brownfield, Greenfield, wie sie alle heißen, meinen sollte, dass da sehr, sehr viel Geschäft da ist. Also ich denke, auch da sind die Kunden noch zurückhaltender, auch was diese, ja, dann doch sehr große Investition für wenig Benefit dann teilweise auch, wenn man jetzt mal den ganz klassischen Brownfield-Ansatz nimmt, den ich immer noch sehr stark wahrnehme, dann ist das auch eine Investition, die man, sage ich mal, von der SAP aufgedrückt bekommt, aber die man vielleicht auch so weit wie möglich nach hinten rauszögert, weil es halt trotzdem ein recht großer Invest ist. Und da pokert man, glaube ich, so ein bisschen auf Risiko, dass dann noch Änderungen an den Daten 2027, 2030 kommen. Ob das der richtige Weg ist, wird man wahrscheinlich Ende 2027 sehen. Aber die Herausforderungen, die man heute hat, glaube ich, auch auf einen Kunden zuzugehen, mit einfach nur der Beratungsleistung. Ich habe ja kein Produkt, ich bin einfach nur als Freelancer oder mit einem Mitarbeiter unterwegs und ticke ja noch nach dem alten Schema, also Stunden gegen Geld. Und ich habe festgestellt, dass man sich ein bisschen breiter aufstellen muss. Heißt, man darf nicht mehr so diese klassische Modulberatung machen, sondern man muss wirklich hingehen und muss sich ein bisschen breiter aufstellen. Man muss auch bereit sein, rechts und links zu gucken. Das heißt, nicht fernab von seinem Fachbereich, aber man muss technologieoffener werden, als Berater einfach. Man muss den Kunden wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das war auch in der Vergangenheit, wo man auf der, ich will jetzt mal sagen, recht hohen Welle mitgesurft ist, nicht so schwierig als als Vertriebler oder auch als Beratungshaus generell oder als Berater. Das wird in Krisenzeiten häufig schwieriger. Und da muss man sich vielleicht auch so ein bisschen zurückbesinnen, wo kommt man denn her? Worauf fokussiert man sich? Also man muss mehr Fokus wieder gewinnen, vielleicht auch im Vertrieb. Ich weiß nicht, kommt dir vielleicht auch so vor. Und ich habe mir da echt viele Gedanken gemacht, weil es dann schon nicht bei mir direkt runtergeht, aber weil ich das am Markt wahrnehme.
Also, ich wollte nur anmerken, zu dem Thema, ja, es gibt welche, die spekulieren sicherlich auf ein Verschieben des Datums und wie du sagst, es ist ein sehr hohes Investment, wenn man dieses klassische Brownfield-Projekt betrachtet. Also ich nehme, was ich jetzt habe und bringe es in ein System, was dann wiederum wartbar ist, aber wiederum on-premise läuft und eigentlich keinerlei ist überspitzt, aber nicht die Verbesserungen bringt, die ich in einem Cloud-ERP habe. Nicht, dass es jeder Cloud-ERP nehmen soll, das gibt es für alles, das empfiehlt und wieder. Aber ich glaube, es gibt auch diejenigen, zumindest so wie es erlebt, die sagen, ich kann jetzt noch gar nicht richtig beantworten, ob nicht 2028 der Reifegrad der Lösungen, die SAP als Software as a Service anbietet, schon so weit ist, die Prozesse, die ich lebe, schön im Standard oder sehr standardnahe abzubilden. Und jetzt ist es aber nicht. Also die Leute nehmen sehr wohl wahr, dass SAP einen sehr starken und schnellen Entwicklungszyklus gerade an den Tag legt. Ja, also es geht irrsinnig viel weiter. Gefühlt, wenn ich mit meinen Kollegen aus der Technologie von früher rede, ist jeden Tag irgendwo eine neue Funktionalität, die wirklich auch was bringt an Mehrwert. Und das ist eigentlich positiv, denkt man sich. Aber es birgt natürlich auch das Risiko, dass sich viele überlegen, na gut, wenn ich mich entscheiden muss, mache ich ein klassisches Lift- und Shift-Projekt, ja, auf ein neues Produkt, wieder bei mir im Datacenter, oder gehe ich die Transformation in die Cloud? Na, die Entscheidung schiebe ich doch noch auf bis zumindest 28, 29, weil spätestens dann müsste ich beginnen ohne Verändern der Jahreszahlen und, ja. Ich glaube, dass dass dort die gute Entwicklung von SAP einen aufschiebenden Faktor manchmal hat. Und das liegt an uns als Vertrieb, vielleicht auch zu zeigen, wie kann man denn das jetzt schon umsetzen, ja? Also sehr viel mehr Guidance und technologischer Verständnis und auch Outlining, was man da im Vertrieb ein bisschen an den Tag legt. Aber ich glaube, zu dem kommen wir
gleich. Ich nehme das bei uns in einem Bereich wahr. Ich war jetzt gerade auf einer Messe auf der Logimat, da waren wir am Stand von der SAP. Und haben uns mit dem Produkt, diesem LGM, Logistics Management, befasst, was ein Cloud-Produkt ist von der SAP, was relativ frisch rausgekommen ist, aktuell in den Funktionen noch relativ wenig mitbringt. Eine knackige Roadmap dahinter. Aber es ist natürlich klar, wenn man da in der Beratung jemanden hat, ein Unternehmen, dann kann man natürlich nicht sagen, so, wir planen jetzt mal, dass du in einem Jahr das LGM bei dir einführst und wir vertrauen jetzt einfach mal auf die Roadmap, dass bis dahin auch alles da sein wird, was du brauchst. Das ist natürlich eine schwierige Aussage zu treffen einfach. Also können wir so nicht treffen. Und das führt vermutlich tatsächlich, wie du gesagt hast, zu einer abwartenden Haltung, weil SAP hat, ich sag mal, vielleicht auch teils sinnvoll halbfertige Produkte rausbringt, wo man sagt, man guckt erstmal, wird es überhaupt angenommen und sie nach und nach nachbessert. Führt natürlich auf der anderen Seite zu einer abwartenden Haltung, weil so wie es derzeit manche Sachen sind, kann man sie halt nicht so, also sind sie noch nicht, bringen sie noch nicht unbedingt die Funktionen mit, dass es gleichwertig die bestehenden Produkte und Systeme ablöst. Wenn wir jetzt über das Thema Cloud sprechen. Ich habe ja so ein bisschen auch die, das ist, ein bisschen ist es, haben wir sicherlich noch keine finale Antwort dazu, aber wenn man mal versucht, das Thema so logisch zu durchdenken, dann kann es ja dazu führen, dass einfach der Cloud-Ansatz, standardisierte Produkte, LGM, wie auch immer, was es alles gibt, natürlich dazu führt, dass auch eine Consulting-Leistung sich verändert, vielleicht sogar geringer wird. Das, wo ein Projekt vorher, aus meinem Fall eine EWM-Einführung, sehr, sehr viele Projekttage gebraucht hat, habe ich jetzt im Zweifel in wenigen Wochen ein halbwegs lauffähiges oder ein lauffähiges System. Das verändert natürlich massiv mal wie meine Go-to-Market-Strategie aussieht, ne? Weil wie lasse ich meine Leute aus? Gerade in dem Zeit-gegen-Geld-Modell habe ich natürlich, wenn am Ende eine Einführung 6 Wochen dauert statt vorher 6 Monate, dann brauche ich natürlich eine ganz andere Strategie dahinter. Also was denkst du, was hat diese Cloud-Strategie für eine Veränderung für uns da?
Ja, also ich kann nur für uns im Mittelstand sprechen. Ich freue mich sehr darüber, weil wir sind eben, wie gesagt, 70 Beraterinnen in Österreich und uns ermöglicht es, sehr viel mehr Projekte für unsere Kunden abzuwickeln. Was ich mir jetzt nicht herausnehme, ist die Antwort, vielleicht hast du ja die ein oder andere Vertriebsmitarbeiterin noch in der Serie dazu Gast, die aus einem von den Big Four oder von einem Konzernberatungshaus kommt. Wie schaut das aus, wenn ich bisher mein Modell, mein Geschäftsmodell eben auf Zeitverkauf, auf wirklicher Beratungs- oder sogar nur Entwicklungsdienstleistungsverkauf aufgebaut habe? Wir nehmen gerade wahr, die Möglichkeiten, die SAP schafft, sind zweierlei. Einmal, wie du gesagt hast, für den Kunden. Das heißt, es gibt vorgefertigten Content. Es gibt die Prozesse schon pre-configured. Wir müssen nur mit gewisse Dinge nachjustieren. Ja. Es gibt, ich nenne sie jetzt da für die Zuhörerin, Schablonen, Scope-Items für den SAP-Affinen. Das macht es alles sehr viel schneller. Und ja, auch eine Umstellung für die Beraterin. Da können wir gerne noch sehr viel ausschweifend drüber erzählen. Also bei unseren ersten Projekten Cloud-ERP-Einführungen und davor C4C, also CRM in der Cloud-Einführungen, haben wir da einiges gelernt, was sich da ändert für die Beraterin. Aber es ist generell für uns sehr positiv. A, weil der Kunde mehr bekommt für das, was er bezahlt. B, ist, wir bekommen sehr viele Tools zur Verfügung gestellt, die uns effizienter machen. Jeden von uns. Ja. Also sowohl im Vertrieb, als auch in der Entwicklung, als auch in der Beratung. Das beste Beispiel ist, kann ich live erzählen, hat mir heute ein Kollege erzählt, der sehr viel in der Integrationswelt unterwegs ist. Und da gibt's auch jetzt mit SAP for Developers, also SAP Tools for Developers, entschuldige, eine Unterstützung. Und bisher hast du gewisse Übersetzungen von deinen XML-Darstellungen in die andere und hast du halt dein XSLT selbst hergerichtet und mit Erfahrung ging das immer schneller. Der wirft es jetzt rein, Ausgangs- und Eingangsfeil, das Beispiel, sagt, ich hätte gerne Übersetzung, dann noch zwei, drei Fälle, die so klassische Edge-Cases sind und danach hast du als Output wirklich das Coding, das du benötigst für deine Integration Suite, für deinen iFlow. Das verbesserst du noch, du kannst sehr viel Zeit ins Testing werfen, bist aber immer noch nur vielleicht 1,5 Tage beschäftigt statt 5. Wir spielen das transparent, wir sagen dann nicht, wir haben 5 Tage gebraucht und haben jetzt eine super Marge, sondern wir sagen dem Kunden, ja, wir würden das gerne mit KI machen, ist das für dich in Ordnung? Der Kunde sagt ja oder nein. Und ist dann aber meistens sehr überrascht, wie viel Ersparnis das bringt. Und das stärkt bei uns dann sogar die Kundenbeziehung und hat natürlich sehr viele positive Effekte. Aber die Essenz ist, als Mittelstandsberatungshaus oder sogar als Freelancer habe ich sehr viel mehr, was ich beistellen kann in dieser kurzen Zeit als früher. Wie das für die Großen aussieht, weiß ich nicht. Also da ist es, sehe ich es schon als disruptiv an, ja? Im negativen Sinn.
Wenn ich da vielleicht aber noch einmal einhaken kann, ich sehe, also ja, ich sehe den Kundenvorteil für den Kunden, super. Ich sehe auch grundsätzlich zu sagen, ja, man kann mehr Kunden bedienen, aber ich muss dann ja auch mehr Kunden bedienen, ist ja Umkehrschlüssel. Das heißt, ich muss natürlich schauen vorher, sag mal, konnte ich wirtschaftlich als kleines Unternehmen, konnte ich wirtschaftlich von vielleicht 10 Unternehmen, 10 Stammkunden leben, hatte ich noch so ein bisschen hier, so und da, also mal Kunden, wo die ab und zu mal was gemacht haben, davon konnte ich wirtschaftlich leben. Jetzt brauche ich natürlich plötzlich nicht mehr 10 Kunden, sondern plötzlich 50 vielleicht. Da sind natürlich jetzt natürlich ganz andere Herausforderungen mit, weil einfach da die Quantität wird eine ganz andere.
Richtig, das hätte man mir sagen sollen, bevor ich im Vertrieb gegangen bin. Nein, Spaß. Also das nehmen wir schon auch wahr. Also das ist schon eine Transformation. Wir waren, glaube ich, jeder SAP-Berater, jede SAP-Beraterin war jahrelang in der Netzwerkpflege zu SAP, zu den bestehenden Kunden, zu den anderen Partnern, weil natürlich wir zum Beispiel machen kein HR, haben Partner dafür, wo wir das weitergeben. Die wiederum geben an uns was weiter für Logistik, Cloud-ERP und so weiter. Du hast ja sehr viel Netzwerkpflege betrieben und durch deine Reputation, dass du Projekte gut abgeliefert hast, bist du dann wiederum an langlaufende Engagements gekommen. Klassische Kaltakquise, Marketing, dass ich mich mit Marketing-KPIs auseinandersetzen musste. Ja? Also da können wir jetzt in die Tiefe gehen. All diese Themen, die eigentlich das ganze Business, nicht SAP-Business, sondern alle anderen Branchen seit Jahren haben, nimmt jetzt in einer ungeahnten Schnelligkeit, ja, Einzug finde, also so nehme ich wahr, in das SAP-Ökosystem. Ich glaube nicht, dass wir vor, also in 10 Jahren, jetzt ganz weit zurückzublicken, da gesessen wären und einen Podcast gemacht hätten, wir hätten keine großen Website-Neuaufstellungen und LinkedIn-Automatisierung, was auch immer im SAP-Bereich gegeben, sondern man hätte sein Netzwerk gehabt und das ist ja auch nichts Negatives, weil dieses Vertrauen war ja auch wichtig, weil ich habe kein Projekt mit einem fixen Scope geliefert, sondern ich war ja für einige Zeitraum als Beraterin, als Berater wie ein interner Kollege und habe ja dementsprechend direkt Aufgaben weitergeben gekriegt und habe dann Entscheidungen getroffen wie ein interner Kollege und dementsprechend brauche ich Vertrauen, Vertrauensbasis und so weiter. Jetzt, wie du sagst, es ist alles kleiner, hat viele Vorteile für den Kunden. Ich habe kleinere Projekte, ich sehe meinen Erfolg schneller, ich habe schneller etwas von meinem Investment, kann es granularer streuen, aber wir als Vertrieb müssen uns halt auch dementsprechend anders aufstellen. Ja. Und der größte Teil ist, glaube ich, sogar Marketing. Aus meinen letzten 1,5 Jahren Erfahrung. Also disruptiver noch als der reine Verkaufsteil ist der Marketingteil, glaube ich, für SAP-Beratungsweise.
Wie würdest du das bewerten für die Organisation, die dahinter steht? Du hast gesagt, ihr seid so roundabout 70 Leute. Ich kann mir vorstellen, dass die mitzunehmen oder diesen Mindchange auch voranzutreiben. Wir verkaufen jetzt eine andere Kategorie von Produkt, eine andere Art von Dienstleistung, dass sich das vor allen Dingen, wenn dieser Switch sehr schnell kommt, auch ja eine Umstellung der Organisation erfordert, also eine interne Umorganisation. Also was sind die Aufgaben der Leute zum Beispiel?
Ja, also wir waren nicht die Ersten, wir waren nicht Early Adopter, wir sind als Organisation selten Early Adopter, sondern Fast Mover, eben aus den Gründen, die du, Daniel, genannt hast, dass wir unseren Kunden erst etwas anbieten wollen, wenn wir überzeugt sind, dass es auch am Markt bleibt, ja, langfristig, weil vor allem im Mittelstand ist es halt doch ein Investment, das man da tätigt. Ja. Und dann sind wir es eigentlich angegangen, so wie vieles bei uns, dass wir in einem kleinen Kreis, wir waren da 5 Personen, uns dieses Themas angenommen haben. In unserem speziellen Fall war es Cloud ERP. Ja? Weil wir haben gesehen, okay, im CRM waren wir ja sozusagen schon in der Cloud. Das klassische CRM On-Premise ist ja jetzt, ja, betreut man noch, aber gibt es jetzt schon lange keine neuen Installationen mehr. Es gibt ja schon die 2. Version mittlerweile von der Sales Cloud für SAP. Und daraus haben wir unser IT-Wissen schon mal viel mitgenommen und aus der ganzen Technologie-Ecke. Da haben wir uns gedacht, naja, wenn wir das IT-Wissen schon haben, ERPs implementieren wir in Österreich seit 25 Jahren, also SAP, wir sind reine SAP-Unternehmen, warum nicht das verbinden? Und dann bin ich in Spielpunkt aufgezeigt und habe gesagt, ja, mich würde das halt interessieren, weil ich komme aus einer Familie, wir haben ein Mittelstandsunternehmen, eine Spedition, meine Eltern gehabt. Und plötzlich habe ich gesehen, hey, da könnte ich ja SAP zu den Unternehmen bringen, aus dem ich herkomme, nämlich 50, 60, 70 Mitarbeiter, ja. Und könnte beides verbinden, was ich kann. Das war so meine Vision, nicht jetzt das große Geld verdienen, sondern zu den Unternehmen reinzugehen und nicht mehr zum nächsten Großkonzern, um SAP zu beraten. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und haben aber schon relativ rasch damit begonnen, eine Strategie zu machen, um genau das abzuleiten. Und ich glaube, die richtige gibt es nicht. Ich habe nämlich Unternehmen gesehen, die waren erfolgreich, indem sie eine Ausgliederung gemacht haben, die eigene Cloud-Sub-Company gemacht haben Ich habe Unternehmen gesehen, die es machen wie wir, indem sie ein, zwei, drei Personen nur für dieses Thema abstellen, die das dann in einer Art Think Tank erarbeiten und zurück ins Unternehmen bringen. Und ich habe welche gesehen, die es einfach so im Daily Business daneben arbeiten. Beides kann gut gehen, beides kann schief gehen. Wichtig ist, dass du ein Konzept arbeitest und viel, viel mehr und viel öfter Reviews als früher. Weil früher waren solche Veränderungen in unserer Branche, zäh ist jetzt negativ konnotiert, aber sehr langatmig. Ja. Ich habe Zeit gehabt, ich habe das einmal wie ein Wein, so wie wir das sind, ich meine, wir haben so ein Weißwein, aber wie ein Rotwein, das sehr gut altern und reifen lassen können. Das ist da nicht so möglich. Also wir schauen uns alle unsere den freundlichen Mitbewerb an. Also ich glaube, der SAP-Markt, zumindest in Österreich, ist es so, ist eh zu klein, dass man so sich jetzt gegenseitig als direkten Konkurrent betrachtet, sondern man ist halt ein Mitbewerb und lebt miteinander. Ich vergleiche das gern so wie Sinner und Alcaraz, wenn, also für die Tennisfans. Und ja, dementsprechend macht jeder sein Ding. Und das, was am besten funktioniert, wird sich dann auch über die Jahre herauskristallisieren und dann gleicht sich auch wieder einiges an. Aber jeder probiert halt etwas und das Tempo ist einfach riesig hoch. Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile überall in der Welt. So, ja, also Fahrt wird mir nicht und das Tempo ist hoch. Ja. Das ist die Essenz davon. Und man braucht ein Konzept. Also die ersten Monate gebe ich ehrlich zu. Also haben jetzt vielleicht meine Eigentümer oder Geschäftsführer mithören. Ja, die ersten 2, 3 Monate habe ich auch viel probiert und war aber nicht so richtig in einem geplanten Modus, sondern habe gedacht, ah, das mache ich alles und das geht ja so leicht. Na, es braucht viel Strategie, viel Review, KPIs und ja, dann einfach auch die Ehrlichkeit zuzugeben, manches geht nicht. Was behalte ich bei sehr viel Geschäftsentwicklung, wenn man sich sonst entwickelt.
Mir würde noch spontan eine Sache jetzt interessieren, weil du das im Vorgang noch erzählt hattest mit dem, man muss auch Marketing mehr machen. Ist das bei euch getrennt oder ist das alles auch in deinen oder in eurer Abteilung, deiner Abteilung, weiß nicht, machst du das mit oder ist das sozusagen, oder habt ihr da zwei Abteilungen, die irgendwie,
Wir haben
irgendwie
vielleicht, das geht sicher in die Frage, in die Richtung vom Oliver, weil du gesagt hast, von unserer Unternehmensgröße, also bei uns ist es auch gewachsen. Also wir sind jetzt 5 Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb und Marketing. Das ist bei uns eine Abteilung. Das ist mein Kollege da Harald, der als ganzer vorsteht, also gesamtverantwortlich fürs Unternehmen, für alles, was wir denn tun. Nicht nur Cloud ERP, sondern auch alle anderen SAP-Beratungszweige. Und bei uns ist es wenig scharf getrennt. Also wir versuchen dadurch, dass wir unter Anführungszeichen nur 5 Kolleginnen sind, diesen Symbioseeffekt noch stark zu nutzen, dass wir räumlich sehr nahe sitzen oder uns zumindest relativ rasch auf Teams anrufen können. Da mache ich sehr vieles, was eigentlich zum Marketing zählt. Unser Marketing macht aber nicht nur klassische Lead-Generierung und Messeaufbauten und so weiter, sondern übernimmt dann auch oftmals die Kommunikation mit SAP in Richtung, was sind gemeinsame Kampagnen, was kann man unternehmen. Das ist halt unser Ansatz, ja. Gibt auch andere.
Ich weiß, aber ich finde es gut, weil ich habe mich, also ich bin absolut, finde ich, gehört das auch zusammen und man, in meiner Meinung kann man das auch nicht so trennscharf trennen. Das ist auch ein Fehler, glaube ich, wenn man das trennt. Es gibt zu viele Abteilungen, das ist getrennt. Und ich denke mir, es macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, weil die beiden müssen so eng verzahnt miteinander sein. Ja, das ist halt gut, aber dann.
Vor allem in einer kleinen Größe. Ja, ist es überwiegend die Vorteile, sagen wir so. Sagt mir so, salopp.
Absolut, ja. Ist denn irgendwas, wo du sagst, was du hast gesagt, ich habe vieles ausprobiert, was auch nicht geklappt hat. Gibt es denn Dinge, wo du sagst heute, ja, das wird auch in Zukunft, das werden wir, das war vielleicht in der Vergangenheit, hat es so geklappt und so waren die Berater aktiv und heute müssten Sie das, sollten Sie das so nicht mehr machen, weil es in Zukunft nicht mehr funktionieren wird? Also Hinterweis war, also was müssen Sie vielleicht auch abstellen, was in der Vergangenheit positiv war? Gibt es da irgendwas?
Ja, ich versuche mir mal kurz zu erinnern an meine Zeit als Berater, was mir immer sehr gut gefallen hat, und ich möchte jetzt niemand das Wort im Mund legen, kann sich jeder selber, der gerade zuhört, überlegen. Also ich habe das schon sehr schmeichelhaft und cool gefunden, wenn man auf die Zunge beißen bei einem Konzern sitzt, ja, und dann gefragt wird, kannst du nicht schnell das und das und das für uns machen? Das wäre so super, wenn das so funktionieren würde. Und man kennt deren System halt schon nach einigen Jahren sehr gut, gibt dann eine Antwort, ja, so nicht, aber leicht anders, zeichnet das kurz auf einem Flipchart auf, weiß genau, man braucht nur 4-5 Stunden, um das zu machen, macht das schnell und bleibt dann noch die Stunde länger dort sitzen, drückt auf den Knopf, weil man selbst transportieren darf in die Qualitätsumgebung, und der Fachbereich sitzt dort und sieht das vorm Heim genau im Quality Assurance System, und plötzlich, also bildlich gesprochen, fallen da alle in meinen Hals und sehen dich wie den allwissenden IT-Kollegen. Wem tut das nicht gut? Also wer ist nicht gern der wie ein Feuerwehrmann in New York mit einem brennenden Kätzchen rauskommt, ja, also, und alle rettet? Tut ja jedem gut, aber ich glaube, dass das langfristig nicht dem entspricht, was wir unter einer gut gepflegten, lange überlegten und dokumentierten Abbildung der eigenen Prozesse verstehen. Weil was habe ich damals gemacht? 3 Leute aus dem Business, aus nur einem Werk von 12 Werken, die das Unternehmen hat, wollten etwas, und ich habe denen das eingebaut. Aus der heutigen Sicht, wenn ich mir das anschaue, aus der Architektur und ja, auch Sicht eines CIOs, mit denen ich halt in Kontakt komme sehr oft, ist das eigentlich der Horror. Stell dir vor, du hast 200 solcher Berater weltweit sitzen und jeder macht das täglich irgendwo. So viele Signavio-Systeme kannst du gar nicht kaufen, um dir das abzuböden, was ich meine. Das sollten wir, glaube ich, langfristig schon, jeder muss sich dann der Nase nehmen. Das kann nicht ich als Vertriebsverantwortlicher, der ein Signavio-System verkauft und vielleicht auch noch dir erklärt, ich habe einen Kollegen, der das Cloud-ILM so einstellt, dass halt fast niemand mehr etwas in die Produktion bringen kann. Es wird immer, wo Menschen sind, wird es immer einen Weg geben, um etwas in die Produktion zu bringen. Ja? Dementsprechend muss ja jeder seinen Beitrag leisten und jeder einmal verstehen, dass es langfristig das Wichtigste ist, dass man sich die Prozesse gut überlegt, die man abbildet und die man lebt, und dass das nicht nur mit Update-Fähigkeit, Nutzbarkeit von KI, indem ich Kern habe und so weiter zu tun hat, sondern das macht uns effizient und flexibel als Unternehmer, als Unternehmen. Ja.
Ich finde an deinem Beispiel noch eine andere Sache eigentlich ganz spannend. Natürlich ist es sozusagen das persönliche Vergnügen als Held dazustehen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich strukturelle Anreizsysteme, die das natürlich fördern. Wenn ich natürlich Zeit gegen Geldmodell habe, sowohl für was meine eigene persönlichen Fakturaziele zählt, auch was sozusagen abrechenbar beim Kunden ist, Das ist natürlich super. Dann sage ich, oh, setze ich mal um. Habe ich nochmal schnell 2 Tage extra, die ich da beim Kunden abrechnen kann. Ist natürlich auch ein gewisses Anreizsystem dahinter, das zu machen.
Selbstverständlich. Also du sprichst was an, was, glaube ich, fast jedes SAP-Beratungsunternehmen trifft. Wie gestalte ich mein zukünftiges Gehaltssystem? Ne? Das, auch das ist, wie mache ich das attraktiv, dass jemand sagt, na, das ist nicht der richtige Approach. Das müssen wir uns besser überlegen. Weil ja meistens nicht der SAP-Berater der ist, der dann auch die Prozessdefinition berät. Ja, also das ist nicht so, dass ich als SAP-Berater sage, na, so bilden wir es nicht ab. Aber ich mache mit euch einen Workshop-Termin und dann machen wir ein fachbereichsübergreifendes Process Mining oder was immer. Ja. Also,
ja.
Valider Punkt.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich bei einem Kunden gerade dabei bin, solche, sag ich mal, quick and dirty Lösungen aufzuräumen. Deswegen, es generiert auch wieder Vertriebspotenzial. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, solche Button habe ich auch schon mal eingebaut. aber was ich sehr, sehr wichtig finde, ist den Punkt, den du auch gesagt hast. Heute geht halt viel mehr in diese integrative Richtung. Und als Berater, da verändert sich auch so ein bisschen der Ball. Heute bist du nicht mehr der, der die Lösung schafft. Vielleicht bist du morgen, übermorgen derjenige, der genau diese integrative Brille auch so ein bisschen da drauf hat und sagt, ja, mach das so nicht, weil dann passiert im nächsten Modul etwas. Also mach das im Einkauf besser nicht, sonst passiert was in der Produktion und du hast so ein bisschen mehr den Rundumblick. Und ich glaube, da geht es schon auch wieder hin und auch damit kann man beim Kunden Punkte sammeln. Ist so ein bisschen vielleicht dann nicht am gleichen Tag noch, aber es ist schon häufig auch so, zumindest meine Wahrnehmung, dass der Kunde dann auch zurückspiegelt, ja, gut, dass wir das nicht gemacht haben oder gut, dass wir das anders gelöst haben, weil man vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt erst diesen integrativen Aspekt besser greifen kann, warum etwas dann durchgängig einfach besser ist.
Ja. Uff, ich muss das für mich erstmal verdauen. Ich habe auch jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Ich muss das, glaube ich, erstmal verarbeiten. Warte mal, wenn du noch was hast, kannst du natürlich noch raushauen. Wir haben Manfred jetzt noch mit exklusiven Zugriff gerade.
Auch bei mir Glas leer und keine Fragen mehr.
Sehr gut. Natürlich, ich danke dir, dass du da warst, unsere Fragen beantwortet Gerne. Hast. Es hat mich ausgesprochen interessiert, weil es halt auch mein Gebiet ist, was mich in meinem täglichen Business auch befasst. Deswegen finde ich es nur richtig und relevant, dass ich mich damit befasse. Und ja, wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne an uns wenden oder auch Manfred, die finden wir im Zweifel auch bei LinkedIn. Wenn da irgendwas ist, können sich genau. Menschen auch an dich wenden. Ich verlinke dich auch in den Shownotes, dein LinkedIn-Profil. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, mach und sag zu und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback@sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.